Heute bei «Apropos» Deepfakes. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kann man heute so ziemlich alles fälschen. Plötzlich spricht Donald Trump in einer Papstrobe.
Donald Trump posted this image to his Instagram and Truth Social account, an AI-generated image of himself in which he appears dressed as Pope, a picture published on May 3rd and reposted by the official White House account on X.
Oder eine SRF-Moderatorin wirbt für komische Finanzseiten.
Das ist schon klar, also da ist schon Geld verloren. Da hat schon jemand investiert wegen einem Artikel, vermeintlich von mir.
Das sind Fälle, die schon fast Alltag sind. Aber Deepfakes erreichen gerade eine neue Dimension. Weil sie sehen immer echter aus. Und die Maschen der Betrüger, Erpresser und allen, die uns mit Fakes beeinflussen wollen, werden immer perfider.
Ich war einfach ein Mann am Telefon, der einfach ein geredet hat, auf Englisch, so «Hallo und wie geht's?» hat er gesagt. Ich war vielleicht eine Minute am Telefon, wenn überhaupt. Und nachher, so fünf Minuten später, habe ich auf WhatsApp ein Video bekommen mit KI, wie ich am Masturbieren bin. Das Video hat halt total echt ausgesehen.
Nicht nur Betrüger nutzen Deepfakes, es wird jetzt nämlich auch ein Fall an einer Schweizer Schulpublik, der von einem KI-Nacktbildskandal betroffen ist. Wie sehr Betroffene darunter leiden und welche Schwierigkeiten das der Justiz und auch der Politik bereitet, das erzählt uns heute Oliver Zilma, der für den Tamedia Recherchedesk in die Welt der Deepfakes abgetaucht ist. Das ist eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Aregger. Hoi Oli.
Sei Alex.
Ich kann mich erinnern, als so die ersten Deepfakes öffentlich geworden sind. Da hat man schon ein das Gefühl, ja, das erkennt man jetzt schon noch recht gut. Ich mag mich an das Video erinnern von der Sibel Arslan, die nachher auch zu einer Verurteilung geführt hat, wo man ihr so quasi ein Maul reingefaked hat. Aber die Technologie, die hat sich wahnsinnig entwickelt.
Ja, wir sind an einem ganz, ganz anderen Level. Man sieht halt immer noch so ein bisschen die ein bisschen auf lustig gemachten Deepfakes, die auch heute noch teilweise ein bisschen hanebüchen aussehen. Aber wenn mal ein Erpresser oder Profis dahinter sind und das faken, dann erkennt man den Unterschied praktisch nicht mehr. Wir wissen das aus Studien, wo man sieht, dass die Leute das nicht erkennen. Wir haben selber KI-Videos veröffentlicht letzten Sommer und echte daneben. Die Leute mussten entscheiden, was ist. Und dann hat es also Aufnahmen gegeben, wo die Mehrheit wirklich daneben gelegen ist.
Was versteht man überhaupt unter einem Deepfake?
Also ein Deepfake geht aus von einem Original, Bild, Audio, Video und ist nachher in der Lage, in der Regel die Personen, die dort vorkommen, zu ändern, also den Inhalt zu ändern, so, dass quasi der Zuschauer, der Betrachter, der Zuhörer das nicht merkt. Und das war früher unglaublich schwierig. Oder? Also da musste man mehr oder weniger ganz früher noch mit der Schere da Köpfe ausschneiden und nachher andere reinpflanzen. Das hat schrecklich ausgesehen. Und mit moderner Technik geht das bei den Bildern sofort. Es geht aber mittlerweile auch bei Videos, wo selbst Gesichtsausdrücke vom Original, sagen wir mal, Schauspieler ersetzt werden oder Gesichtsausdrücke von jemandem, der dann neu da rein gemacht werden. Also das ist quasi die Technik und die gibt es eigentlich auf höherem Niveau erst in ein paar Jahren.
Ich würde darum auch gerne mit der Geschichte oder respektive dem Albtraum von Markus anfangen. Vielleicht magst du kurz erzählen, wer ist er?
Also der Markus, der heisst in Wirklichkeit anders. Wir haben einen anderen Namen genannt zum Schützen. Ist ein junger Mann, ein 18-Jähriger aus dem Appenzell. Und er ist in Kontakt getreten zu einem Kollegen von mir, wo ich die Geschichte zusammen gemacht habe mit ihm, Francisco Martinez Ruiz. Die beiden haben sich getroffen. Der Markus hat dann erzählt, was ihm passiert ist mit einem Deepfake. Und das ist uns dann doch allen recht eingefahren.
Was ist passiert?
Also, sagen wir mal, normalerweise, wenn man so sagen will, bei diesen sogenannten Sextortion Cases, also Erpressung mit Sexvideos in dem Sinne, normalerweise läuft das so, dass Erpresser sich ausgeben als junge Frauen zum Beispiel, Bildchen schicken und Nacktbildchen und junge Männer versuchen dazu zu bewegen, dass sie selber von sich Nacktfotos schicken. Oder also die versuchen, die zu umgarnen und du bist so sexy, schick mir doch etwas. Und dann schickt irgendwann die jungen Menschen, die das gielen, 14, 15, 16, machen das dann in der Naivität. Und sobald der Presse die originalen Nacktbilder haben, kommen sie und sagen, voilà, jetzt muss ich das all deinen Freunden schicken, und wenn du mir nicht Geld gibst. Und der Markus hat jetzt etwas ganz anderes erlebt. Er hat einen Anruf bekommen auf dem Handy, einen FaceTime-Video-Anruf, einen Sonntagmorgen, wo er sich nichts Böses denkt, hat gedacht, ja, das nehme ich jetzt halt schnell ab.
Einfach denkt, es ist ein normaler Anruf. Und ich habe von der anderen Person nie etwas gesehen. Ich war einfach ein Mann am Telefon, der einfach ein bisschen geredet hat, auf Englisch, so «Hallo und wie geht's?» hat er gesagt. Ich war vielleicht eine Minute am Telefon, wenn überhaupt.
Da war irgendjemand aus dem Ausland dran, hat nicht recht gecheckt, hat versucht Englisch zu reden, hat wieder aufgelegt und später bekommt er ein Video zurück.
Und nachher, so 5 Minuten später, habe ich auf WhatsApp ein Video bekommen mit KI, wie ich am Masturbieren bin. Das Video hat halt total echt ausgesehen. Ja, es sind halt meine Kleider, hat man halt gesehen, die ich angehabt habe. Auch an dem Morgen, halt, wo ich wirklich angehabt habe. Man hat meine Poster, die ich im Zimmer habe, im Hintergrund gesehen. Und ja, darum, ja, ich bin einfach überfordert mit der ganzen Situation.
Also er hat quasi das Sexvideo künstlich hergestellt. Aber der ja gar nichts gemacht hat in die Richtung. Und das hat halt, wie er sich ausdrückt, brutal echt ausgesehen. Das heisst, es hat ihn dann unglaublich belastet. Und als nächstes hat er natürlich gerade die Aufforderung gekommen, also wenn du nicht zahlst, dann verschicken wir das auch in deine Freunde.
Wahnsinn. Also er hat irgendwie ein einminütiges Telefonat geführt über FaceTime mit jemandem, den er nicht kennt. Und kurze Zeit später gibt es schon das Video von ihm, das offensichtlich ein Fake ist. Also wie muss man sich denn das nachher vorstellen? Hat er ihm die ganze Zeit Nachrichten geschickt, ihn versucht zu erpressen? Oder was ist denn mit dem Video gewesen?
Also nachher kommt dann mal der Schockeffekt, oder? Das ist ja nicht das Gleiche, wie wenn man schon mal ein Nacktbild von sich gegeben hat, sondern man ist ja überhaupt konfrontiert mit einem Deepfake von sich selber. Das ist immer schon ein echter Schock, wenn man sich selber wiedererkennt bei etwas, was man gar nicht gemacht hat. Kommt der Schock von der Erpressung dazu und dann machen die unglaublich Druck. Also im Sekundentakt kommen Messages, du musst zahlen, jetzt kommen jetzt Leute an, jetzt mach, hier ist Western Union und warum hast du noch nicht angerufen, warum hast du noch nicht gezahlt? Und dann haben sie zum Teil schon Messages auf WhatsApp vorbereitet an eine Freundin von ihnen. Also das kann man ja schon ins Feld reintippen, eine Nachricht, bevor man Send drückt, haben sie gemacht, oder? Und von dem haben sie auch einen Screenshot geschickt, dann hat er also schon gesehen, sein Video schon angehängt, der Typ muss nur noch Enter drücken. Und dann ist es bei ihr. Also maximaler Druck und am Schluss sogar noch ein Countdown, ich zähle jetzt bis 10 zurück und jedes WhatsApp wieder eine neue Nummer, um einfach ihn zu bewegen, einfach zu zahlen.
Und nachher habe ich einfach nichts mehr zurückgeschrieben, weil ich ja nicht gewusst, was ich machen soll in dieser Situation. Nachher hat man in dieser Zeit etwa 20 Mal angerufen. Dann hat mich noch beleidigt als Motherfucker. Einfach ganz so viele so Sachen, um mich halt einfach möglichst noch Druck zu setzen und mir Angst zu machen.
Und wie viel Geld ist denn gegangen?
Also sie haben, glaube ich, 1000 Stutz wollen und alles, aber das ist ein junger Mann, der hat das Geld ja nicht gehabt und das ist dann schwierig gewesen, oder? Aber sie versuchen einfach möglichst schnell an Geld zu kommen.
Und was hat er gemacht, Markus? Hat er gezahlt oder versucht, das Geld aufzutreiben oder wie ist er mit dem umgegangen?
Ich habe ja Insta-Story gemacht und habe ihnen geschrieben, falls jemand ein Video bekommt, habe einfach kurz erklärt, es ist nicht echt, sie sollen den User einfach melden. Sobald er es losschickt, hat er ja wie keine Druckmittel mehr gegen mich.
Er hat einen kühlen Kopf bewahrt, Gott sei Dank, und hat das einzige Richtige gemacht, nicht zahlen. Und das ist ganz wichtig in so Fällen, nicht zahlen. Weil wenn man dann zahlt, dann ist die Chance groß, dass man dann noch mehr muss zahlen und dass man dann sogar bekannt wird als jemand, der zahlt und noch mehr ins Visier kommt von diesen Leuten. Oder? Weil solange man nicht zahlt, wird er das auch nicht, also ziemlich sicher nicht veröffentlichen. Das hat er sich gut überlegt. In dem Moment, wo er das veröffentlicht, verliert er jegliches Druckmittel. Also er ist dann standhaft geblieben, hat mit anderen geredet, hat auch auf Instagram einen Post gemacht, um seine Freunde und Freundinnen, die er kennt, zu warnen. Achtung, es ist ein Deepfake von mir im Umlauf. Wenn der kommt, ist er in diesem Fall nicht echt. Oder? Das kann ihm auch eine gewisse Kontrolle zurückgeben über das Geschehen, weil das ist ja das Problem, dass ihm die Kontrolle vollständig entgleitet. Also er hat das sehr gut gemacht an sich. Er hat sich auch Rat geholt bei anderen und ist dann so durchgekommen.
Was der Markus erlebt hat, das nennt man KI-Sextortion. Du hast den Begriff vorhin schon genannt. Sextortion ist ja eine Form von Erpressung, die auch in der Statistik erfasst wird. Die nimmt seit Jahren zu, warnen auch 8 Personen. Kannst du den Unterschied noch mal erklären?
Also sagen wir mal so, der normale Sextortion-Fall muss jetzt gegenüber die Betrüger und Erpresser müssen Aufwand betreiben, weil sie den anderen müssen dazu bewegen, ein Nacktbild von sich zu schicken. Oder? Das ist aufwendig, man muss die Leute manipulieren, die meisten fallen wahrscheinlich nicht rein. Und ja, das ist Aufwand. Bei KI ist es null Aufwand und man kann das Nachbild einfach herstellen. Und das haben wir noch nicht so oft, so einen Fall. Also mir ist jetzt noch keiner begegnet von dieser Sorte. Man hört doch, dass das am Kommen ist. Es ist vor allem beunruhigend für die Zukunft, oder? Weil es macht den Sextortion-Bereich so quasi wie auf der Überholspur. Oder? Es kann alles noch viel schneller gehen. Und es ist ja für die Opfer auf eine Art fast noch schlimmer, oder? Weil sie dann noch konfrontiert werden mit Bildern, die noch nicht einmal echt sind. Nicht, dass das andere nicht auch schlimm wäre. Oder? Aber hier kommt dann die Erpressung komplett aus dem Nichts.
Mhm. Reden wir ein bisschen über die Technologie. Braucht es für so Deepfakes technisches Know-how? Oder man fragt sich schon, wie können Betrüger einfach so aus einem Anruf ein Sexvideo erstellen?
Das ist das weitere Problem an dieser Technik. Es ist unglaublich einfach. Es braucht wirklich No-Wissen. Also man kann auf einer normalen KI-Videoplattform ein Bild aufladen, es existiert, und dann sagen, bitte mach die und die Änderung. Es gibt gewisse Programme, die Sicherheitsmaßnahmen machen, die dann Kinder nicht verändern oder nicht die Leute gerade ausziehen oder wie auch immer. Da gibt es Versuche von diesen Firmen, das irgendwo einzuschränken. Aber rein technisch ist das überhaupt kein Problem.
Mhm. Solche Trolle von den Plattformen, die werden wir später noch kurz anschauen. Zuerst noch kurz, was nutzt denn Kriminelle und Fälscher für die Technologie sonst noch? Also was gibt es noch so für Quellen für so Fälschungen?
Was ein bisschen bekannt ist, sind die Prominenten, die nachher für irgendwelche Krypto-Sachen werben. Das kennen wir ein bisschen. Das hat auch extrem zugenommen, so ein bisschen wie Spam. Und auch dort muss man sagen, es gibt immer wieder Leute, die halt hier reingehen, oder? Wie der Roger Federer oder Kelder Sutter oder
wer auch immer. Zum Beispiel begegnet mir ständig.
Genau, ja. Klar, das ist wie Spam. Das geht millionenfach raus. Aber es gibt immer wieder Leute, die dann halt da reingehen, das Ständen, oder? Was einfach auch sehr gut gemacht ist. Was auch gemacht wird, ist, dass die Erpresser Stimmen holen von Kindern oder Jugendlichen, sie in eine Deepfake reinspeisen und nachher den Eltern anrufen und die Jungen beten um Hilfe und wollen Geld und ich bin jetzt da, du musst mir sofort eine Überweisung machen oder versuchen quasi mit Deepfake-Stimmen Verwandte quasi zu überzeugen, dass sie Geld überweisen. Und das kann dann auch sehr, sehr dramatisch tönen, wenn dann plötzlich ein nächster Verwandter anruft, ein Kind, ein älterer Teil, irgendjemand und um Hilfe bittet und verzweifelt wirkt und so. Und die Deepfakes, die wirken halt brutal echt.
Das ist jetzt vor allem eher so ein bisschen im privaten Bereich oder eben bei den Promis. Interessant ist auch, wie das in der Politik zunimmt. Auf was für Fälle bist du gestossen?
Also Politik ist ja schon seit Längerem bekannt, oder? Und bei Sitzen habe ich manchmal das Gefühl, was wir so sehen, sind die paar einzelnen Fälle in der Schweiz, die es gibt, wenige noch, die bekannt sind. Und man sieht halt ein bisschen das, was Donald Trump macht in den USA, wo oft auch ein bisschen hanebüchen wirkt. Aber wenn man einmal schaut, was wirklich passiert, dann findet man heraus, dass gemäss neuesten Studien in 80% der Wahlkämpfe mittlerweile KI und zum Teil hochprofessionell zum Einsatz kommt und dass es dort wirklich Einfluss hat. Wir bekommen die Sachen teilweise gar nicht mit. Also in der Slowakei haben wir einen Fall gehabt, wo kurz vor den Parlamentswahlen ein Fake-Audio rausgekommen ist, wo einer der führenden Kandidaten gesagt hat, wie er mit Korruption die Wahlen beeinflussen will. Und Audio ist noch speziell. Audio ist fast noch wirksamer oft als Video. Wenn das schlecht tönt, dann interpretiert man das als Zuhörer oder Zuhörerin sogar noch als Wahrheitsbeweis, wo es dann so ein bisschen rauscht, denkt, ah ja, das hat jemand aufgenommen, das hat jemand abgehört und so, das kann sein, dass das echt ist. Und das Problem war, dass es das kurz vor der Wahl war. Das heisst, die Medien waren gar nicht in der Lage, das rechtzeitig als Fake zu entlarven, bevor quasi gewählt worden ist. Und das ist nachher von einem pro-russischen Account verbreitet worden, der Fake. Und zur Wahl ist auch ein pro-russischer Kandidat gestanden in der Slowakei und der hat ja auch gewonnen, zum Beispiel. Oder? In Rumänien ist es ähnlich gewesen, da hat man die Wahlen müssen sogar annullieren wegen so Fake-Accounts. Der Vatikan hat riesige Schwierigkeiten gehabt, wo plötzlich Fake-Videos vom Papst auftaucht, wo der ganz neu war.
The immigration policies you've implemented are a blatant trampling on both the teachings of the church and the promises of the American dream.
Wo er über die Rolle von der Frau geredet hat oder über Donald Trump und alles hat nicht gestimmt und die Videos haben eine viel größere Verbreitung als der Vatikan selber. Und so finden wir einen Fall am anderen. Es ist also schon eher dramatisch, was in den letzten, sagen wir mal, 12 bis 24 Monaten passiert ist.
Nicht nur Betrüger erstellen Deepfakes. Du hast in einem zweiten Text auch den Fall von einer Schule aufgerollt. Es ist vermutlich der erste Fall, der jetzt öffentlich wird, der auch mit Deepfakes zu kämpfen hat.
Ja, auch ein bisschen bei der Sextortion, wo man quasi schon ein bisschen wie vorausweist, was wird kommen. Die Präventionsstelle in der Schweiz ist auch gewarnt, dass das wird kommen. Ist wahrscheinlich auch schon verbreiteter. Jetzt kommen die ersten Fälle, die öffentlich werden. Wir haben im Ausland das schon gesehen. Jetzt ist es bei uns. Was ist das? Das sind Schüler in der Regel, die dann halt Bilder nehmen von Mädchen aus ihrer Schule und auf so KI-Seiten aufladen und dann sagen, sie sollen sie abziehen. Also Nacktbilder künstlich herstellen von Klassenkameradinnen. Und das ist sehr dramatisch. Wir haben VK in Spanien und in den USA und in Australien. Und da sind die Mütter teilweise auftreten. Und das ist für die Mädchen dramatisch. Die haben sich nicht mehr zum Haus getraut. Und oder das wird dann geteilt auf den sozialen Medien. Und was vor allem schlimm ist, ist, dass sie die Kontrolle über sich selber entgleitet und den Eltern auch. Und man nie weiss, ob die Bilder nicht irgendwo wieder auftauchen. Auf irgendeiner pornografischen Seite. Oder es ist dann wie draussen, oder? Also das ist für die Mädchen schlimm und es ist natürlich auch für die Hersteller, die das machen, vielleicht weil sie einfach nichts überlegen oder irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es ist dann dramatisch, weil wenn man das macht, dann ist das Kinderpornografie, oder? Also wenn man Nacktbilder herstellt in einer sexualisierten Form von einer unter 18-Jährigen, ist das juristisch Kinderpornografie und wird entsprechend auch verfolgt, oder? Also der Fall, den ich jetzt von einer Sekundarschule in der Deutschschweiz, wo die Kinder das gemacht haben mit zwei Mädchen und dann auf Snapchat teilt haben, dort ist jetzt die Jugendanwaltschaft dahinter, oder? Und man versucht natürlich auch klar zu sagen, und das sagen Präventionsstellen in der ganzen Schweiz, überall, passet auf, das ist super heikel. Das ist nicht einfach ein Streich, sondern das hat gravierende Folgen. Und das ist jetzt mal ein Fall, der bekannt wird. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, die nicht bekannt worden sind. Und es werden wahrscheinlich jetzt immer mehr werden.
Du hast den Fall von dieser Schule recherchiert. Es ist passiert an einer deutsch-schweizer Schule. Wir verraten mir nicht auch zum Schutz von diesen betroffenen Mädchen. Das hat eine riesige Kettenreaktion ausgelöst, oder?
Ja, die Bilder sind dann halt geteilt worden auf Snapchat. Andere haben das dann gesehen, die das halt bekommen haben, haben nachher die Lehrerschaft verständigt, die Schulleitung, von dort ist nachher zur Polizei und von dort geht es nachher eben aus den Gründen, die ich vorher gesagt habe, zur Jugendanwaltschaft und wird jetzt dort auch weiter verfolgt.
Ich stelle mir das für die Schulen auch wahnsinnig schwierig vor. Du hast gesagt, aber man hat schon viel aus dem Ausland gehört, Präventionsfachleute haben schon lange gewarnt, dass es irgendwann auch hier kommen kann. Was bedeutet das so ein bisschen für die Schulen in der Schweiz? Müssen sie sich für das irgendwie rüsten? Oder was hast du da für Stimmen gehört?
Also ich habe mit Dagmar Rösler geredet, der Präsidentin vom Lehrerinnen- und Lehrerverband, und die hat halt auch konsterniert reagiert und gesagt, das sei eigentlich eine Katastrophe für die Lehrerschaft und für die Elternschaft und für die Schulen generell, weil sie mit diesen gravierenden Problemen, die auftauchen aufgrund von dieser Technik, allein gelassen werden. Und das ist auch so. Oder? Die Technik, habe ich ja vorhin gesagt, ist super einfach zu bedienen, hat aber dramatische Auswirkungen, juristisch, psychologisch, für die Schulen, für die anderen, die das sehen, für alle. Oder? Und ausbaden müssen es nachher tatsächlich. Die Schulen, die nachher müssen Briefe verschicken und die nachher müssen mit allen reden und mit der Staatsanwaltschaft, muss Einvernahmen machen, mit den Eltern, mit Kindern, die traumatisiert sind. Oder? Also sie werden allein gelassen und sie erhofft sich halt, dass jetzt auf Ebene Gesetz, auf Ebene Justiz, sie da quasi mehr Schutz bekommen.
Was für Folgen hat so eine Erstellung von so KI-Nacktbildern für Schüler? Du hast gesagt, es sind mehrheitlich Schüler oder je nachdem mal Schülerinnen, wenn sie so Bilder erstellen. Und ab wann ist es denn überhaupt strafbar?
Also in der Schweiz ist man ab 10 Jahren strafmündig. Das heisst, für die gelten dann die gleichen Gesetze wie für die Erwachsenen. Natürlich wird man dann nicht so bestraft wie Erwachsene. Das ist auch nicht das Ziel von unserem System. Das ist logisch. Aber es ist schon wichtig zu sagen, da kommt etwas auf einem zu, auf die, die das herstellen, eben, weil die Herstellung von Kinderpornografie strafbar ist und die Verbreitung auch. Und ich glaube, was der Präventionsstelle auch sehr wichtig ist, mit denen, die ich geredet habe, zu sagen, viele haben das Gefühl, sie seien anonym, wenn sie so etwas machen im Netz. Oder? Man kann das einfach schnell machen, ist ja einfach, und verschicken. Aber unter Umständen den anderen auf, die das bekommen. Es kann aber auch sein, in gewissen Fällen, dass Algorithmen in den USA, wo die Plattformen beheimatet sind, automatisch so Bilder, sexualisierte Bilder von Kindern erkennen. Das ist eine Stelle in den USA, National Center for Missing and Exploited Children, wo das quasi algorithmisch macht. Die ist mandatiert vom Kongress der Vereinigten Staaten. Und was jetzt passiert ist, wenn die so ein Bild finden, je nachdem, dann informieren sie nachher den Bund in der Schweiz und von dort gehen tatsächlich Meldungen an Kantone und von dort nachher an die Schulen und von der Schule nachher an die das verschickt haben. Also es ist wirklich, so ein Bild zu verschicken, das ist gravierend und das kann auf einen zurückfallen und das kann sogar den Weg über die USA nehmen.
Mache ich mich dann nur schon strafbar, wenn mir jemand so ein Bild schickt? Oder muss ich es wie aktiv geschaut haben, verbreitet haben? Also wo ist da so die Grenze?
Nein, Herstellung und Verbreitung. Überkommen und aufmachen, da kann ja niemand etwas dafür. Oder? Also das geht wirklich um Herstellung und um Verbreitung.
Was mich in deiner Recherche auch noch recht schockiert hat, ist, es gibt ja offenbar Webseiten, du hast sie vorhin schon ein bisschen angetönt, die werben sogar damit, dass sie Personen oder eben auch Schülerinnen können nackt ausziehen. Das ist irgendwie haarsträubend.
Ja, das ist das Geschäftsmodell von denen, und zwar eindeutig. Oder? Und was vor allem gravierend ist, in diesen Fällen, die wir schon ein bisschen kennen aus dem Ausland, dort hat es eine App gegeben, die hat geheißen Clothes Off, also Kleider aus. Und dort hat man aber müssen zahlen. Und jetzt ist Zahlen natürlich immer noch so ein bisschen eine Art von Altersbeschränkung. Die hat in jedem Alter eine Kreditkarte. Das Webportal, die Webseite, die jetzt da verwendet wurde, ist im Fall der Schweizer Sekundarschule, ist komplett gratis. Also mindestens die ersten 5 oder 10 Bilder. Und es ist auch keine Warnung über 18 drauf. Es ist auch nicht so, dass man eine E-Mail-Adresse angeben und etwas hinterlegen. Man kann einfach rein. Und dann die Bilder von diesen Menschen aufladen. Man kann auch Bilder von Jugendlichen aufladen. Es gibt keine Sperre drin wie bei anderen. Und dann den Befehl geben, um Kleider abzuziehen. Und die Seite wirbt auch mit dem, oder? Also sie sagt nicht irgendwie noch irgendeine Legende, warum das jetzt noch moralisch okay sein, das zu machen. Sie wirbt mit dem und an keiner Stelle ist davon dreht, dass man dann die Betroffenen, in der Regel Frauen oder Mädchen, also um Erlaubnis fragen, sondern einfach so quasi bist du neugierig und so, ja, dann kannst du da drücken und dann wird sie nackt.
Also ganz offensichtlich das Geschäftsmodell. Also welche Rolle kommt dann auch den Tech-Firmen zu, die so Programme entwickeln und anbieten?
Also es gibt dann jetzt quasi zwei Probleme. Einerseits haben wir die Hersteller. In dem Fall ist es jetzt eine Seite, die aus Hongkong gehostet wird. Und wir versuchen, die zu erreichen, aber natürlich keine Antwort bekommen. Das ist irgendein Geschäftsmodell, wo ein Typ da in China, der natürlich das einfach macht, wo er kann. Und nachher ist aber die Frage, wenn die Bilder dann gemacht sind, wie werden sie verbreitet? Also gegen so Seiten in Hongkong etwas zu machen, ist sehr schwierig. Wir haben keinen Einfluss dort. Aber wir haben natürlich Einfluss auf die sozialen Medien. Da könnte man zumindest haben, bis zu einem gewissen Grad. Wo man dazu verpflichten könnte, dass sie eben aufpasst, was für Sorten von Bildern das da rumgeschickt werden. Aber dort passiert eben insbesondere auf X vom Elon Musk praktisch gar nichts. Also dort kann man verschicken, was man will. Und am Schluss, wenn die beiden, also die Zeiten und die Social Media, nichts machen, dann bleibt es eben am Schluss hängen. Bei den Lehrerinnen und Lehrern, bei den Eltern, bei den Schülern, bei den Schulen, bei unseren Staatsanwaltschaften, die das nachher müssen irgendwie ausbaden.
Gibt es denn mittlerweile Zahlen dazu, wie stark die Anzahl von Deepfakes zunimmt?
Also es gibt verschiedene, wir haben Zahlen von der NGO angeschaut, die heisst Internet Watch Foundation, ist noch recht renommiert, die haben auch Algorithmen, um die Bilder zu suchen, oder? Und was halt einfach festgestellt wird, ist, dass, das hat übrigens auch die Polizei in der Schweiz, dass halt immer wie mehr kinderpornografisches Material von KI hergestellt wird, oder? Auch da wieder, das geht natürlich schneller und aus, oder? Und das ist also exponentiell gewachsen, oder? Also die haben jetzt im letzten Jahr fast 3'500 KI-Videos mit sexuellem Kindesmissbrauch gefunden und im Jahr vorher haben sie kaum nur 1'000 gefunden. Also es hat sich jetzt wirklich extrem ausbreitet und dann vor allem hat auch sehr, sehr schlimme Videos und sie sagen halt, man muss das jetzt bremsen, sonst wird die Technik einfach zur Maschine, oder? Um so illegale Videos herzustellen, wo auch diese Videos sind alle illegal. Es spielt jetzt nach unserem Recht zum Beispiel, nach Bundesgericht, keine Rolle, ob es in Anführungszeichen ein echtes Opfer dahinter ist oder nicht. Die Videos sind einfach verboten.
Kommen wir zum Schluss noch kurz zu den Strafverfolgungsbehörden. Für die muss das auch ein riesiges Thema sein. Wie versuche ich jetzt mit dem umzugehen?
Wir sehen auf Seite der Justiz jetzt plötzlich ein weiteres Phänomen von Deepfake, das gar nicht so auf dem Radar ist bei den Leuten. Im Fachjargon nennt man das die Dividende der Lügner. Und damit gemeint ist, dass in dem Moment, wo immer wie mehr gefakte Videos und Bilder und Audioaufnahmen und alles im Umlauf sind, ist es natürlich für Leute, die dann überführt werden mit Video oder Audio oder Bilder, mit echten Material, ist es viel einfacher zu behaupten, das ist gar nicht echt, das ist gefaked. Also während mehr Fakes im Umlauf sind, sind auch die echten Bilder kommen zunehmend unter Verdacht, eben dann gefaked zu sein. Oder? Und da habe ich mit einer Professorin geredet und einer Richterin, die im Bundesgericht auch tätig ist, die sagt, ja, sie sieht immer wie mehr Fälle, wo dann genau das passiert. Die Beschuldigten sagen, ja gut, das Handyfilmli oder der WhatsApp-Verlauf oder was es dann ist, der mich überführen sollte, der sieht zwar so aus wie ich, aber ich bin das nicht.
Also kommt eigentlich die Wahrheit unter Druck?
Genau. Am Schluss heisst es dann so, dass einfach ein Generalverdacht da ist, oder? Und ich finde das noch interessant. Ich habe so ein YouTube-Video gesehen, wo raus ist vor der Wahl in Deutschland letztes Jahr, wo der Kanzlerkandidat Olaf Scholz von der SPD auftreten ist, in einem komischen Setting. Also da ist er in einem Jugendsender auftreten, was er normalerweise nicht macht. Und da habe ich auch gedacht, ist das jetzt echt? Und dann habe ich unten eine Message gesehen, im YouTube, wo auch eine fragt, also ich habe jetzt nach 5 Minuten immer noch nicht gecheckt, ob das echt ist. Und da haben ganz viele Daumen aufgetan. Ich fand, niemand hat gecheckt, ob es echt ist oder nicht. Das war aber echt gewesen. Oder? Und das ist nachher das Resultat, sowohl auf Seite der Politik wie bei der Justiz wie bei anderen Sachen, dass nachher so eine Grundunsicherheit kommt. Was ist eigentlich überhaupt noch echt? Und das wird zunehmen, weil die Videos halt wirklich auch immer, immer besser werden.
Wenn aber klar ist, es ist ein Deepfake, wie können Strafverfolger überhaupt dem nachgehen? Haben Sie da Möglichkeiten?
Ja, natürlich. Ja, in dem Moment, wo das erstellt ist, dass es ein Fake ist, dann ist das eine Persönlichkeitsverletzung oder was auch immer. Es gibt verschiedene Paragraphen, die dann greifen. Identitätsdiebstahl ist auch etwas Neues, das jetzt gekommen ist. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, aber eben, also, da muss dann alles stimmen, man muss dann quasi wie wissen, wer hat es hergestellt, man muss jemanden haben, um überhaupt anklagen. Oft ist das Zeug so einfach im Umlauf, im Netz, und über die Urheberschaft ist überhaupt nichts bekannt.
Wenn ich dir so zulasse, habe ich das Gefühl, wir stehen eigentlich erst ganz am Anfang von dieser Deepfake-Entwicklung. Oder wo würdest du uns jetzt verorten?
Ja, es ist halt zu befürchten, schon so, dass es immer wie mehr kommt. Und es ist natürlich die Frage, alle warten vielleicht auf ein grosses, krasses Video, wo zuerst alle reingehen und nachher ist es dann doch falsch. Und so. Ich weiß nicht, ob es das ist, was wirklich droht, sondern ob eben nicht einerseits das Verbrechen halt immer noch mehr zunimmt, sodass wirklich immer wie mehr Leute betroffen sind auf der einen Seite von diesen Deepfakes. Und auf der anderen Seite hat Unsicherheit um sich greift. Immer wie mehr. Und man sieht das in den Kriegsgebieten, im Gaza-Konflikt haben wir es ganz stark gesehen, aber in anderen Konflikten, wo halt Deepfakes im Umlauf sind und die Gegenseite sagt, das ist falsch und die anderen sagen, das ist richtig und es braucht nachher einen riesigen forensischen Aufwand, um noch zu beurteilen, was stimmt jetzt, oder? Und man kann uns zum Beispiel jetzt überlegen, in den USA, wo es nur aufgrund von einem Video zu einer riesen Debatte kam über einen Polizeieinsatz in Minneapolis, was wäre passiert, wenn es nur ein Video gäbe oder wenn Zweifel aufgekommen wären, ob das nicht gefälscht ist oder so. Das kann den Debatten extrem beeinflussen und letztlich die Leute halt auch noch mal mehr polarisieren. Und das können wir eigentlich wirklich nicht brauchen. Noch mehr Polarisierung.
Nein, definitiv nicht. Kann ich mich irgendwie vor Deepfakes schützen?
Nein, um es mal ganz zu haben. Du müsstest jetzt quasi einfach nicht vorkommen, weder Audio noch Video noch Bild noch irgendwo. Oder? Und selbst dann, wenn du das Telefon abnimmst, kannst du dich verwünschen. Nein, ich glaube, wir sind wirklich schutzlos ausgeliefert. Ich glaube, es ist brutal, aber es ist so. Oder? Man kann unter Umständen den Massnahmen ergreifen, wenn es passiert. Aber nein, wir können uns nicht wirklich schützen.
Mhm. Zum Schluss noch kurz zum Markus. Du hast schon erwähnt, er hat dann auch quasi versucht zu sensibilisieren mit seinem Fall, mit dem Anruf bei ihm, wo es nachher ein KI-6-Video gegeben hat. Wie geht es ihm heute und was lernen wir vielleicht auch aus seinem Fall?
Also ich finde das super, dass er mit dem Francisco geredet hat und auch das Video gemacht hat für uns. Es ist wirklich grossartig. Also das macht ja nicht jeder in seinem Alter. Das ist ja ein schwieriges Thema. Und das tun wir auch wirklich gerne so bringen, um den Leuten zu sagen, hey, man muss dann nicht verzweifeln, wenn so etwas passiert ist.
Ich glaube, die meisten Leute werden die Leute, die betroffen sind, auch unterstützen. Ich habe jetzt auch keine einzige schlechte Erfahrung gemacht. Eigentlich haben mir alle geschrieben, ja, scheiße, was passiert ist und krass, dass das geht. Und die sind alle eigentlich fassungslos gewesen.
Er hat das vorbildlich gemacht und das können eigentlich andere auch. Oder man muss nüchtern bleiben, herstehen und sagen, das muss man jetzt einfach aufklären, oder? Und dann versuchen, so zu entschärfen. Und das ist das, was er uns auch gesagt hat. Was dann hilft, ist Aufklärung. Und das ist das, was man machen kann und was wir auch hier letztlich ein bisschen machen.
Danke, Oli. Bist du da
gewesen? Merci vielmals.
Die ganze Recherche, respektive die zwei Recherchen zu Deepfakes mit auch sehr eindrücklichen Videos vom Fall von Markus, die wir euch verlinken in den Shownotes. Ich empfehle allen, das durchzulesen und auch daraus zu lernen. Das war es von «Apropos» für heute. Die Fall produziert hat Valerio Mazzeo. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.